Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Corporal Shred. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 55. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Und ihr habt es schon gehört, es ist wieder ein Interview. Ich habe heute jemanden hier, der hat einen Namen, da wird man denken, das ist ein Künstlername. Martin Faust ist hier. Hallo Martin.
Ja, grüß dich Markus.
Und ist kein Künstlername.
Ist kein Künstlername, tatsächlich so geboren. Ich habe keinen Zweitnamen weggelassen, genauso heiße ich.
Das ist mir jetzt, muss ich sagen, das ist mir jetzt erst vor wenigen Tagen bewusst aufgefallen, dass es wirklich wie ein Künstlername klingt. Vor allen Dingen auf Englisch, ne, wäre das ja auch so richtig cool. Ne?
Genau, das stimmt. Also es gibt auch die ein oder andere Partynacht, wo ich nur für den Namen schon gefeiert wurde. Ob das tatsächlich nicht wirklich ein Künstlername wäre. Nein, ist echt so.
Genau. Normalerweise wäre die erste Frage hier immer, wo euer Bandname herkommt. Aber wir machen das heute mal ein bisschen anders. Denn mich fragen in letzter Zeit öfter Leute, Markus, wenn du Leute interviewst, woher kennst du die denn überhaupt? Und Leute, ich muss euch jetzt desillusionieren, meistens kenne ich die gar nicht. Sondern ich suche halt irgendwo im Internet oder auf Insta oder wo auch immer. Insta ist ja auch im Internet, ihr wisst, was ich meine. Und schreibt die Leute einfach ein. Aber Martin und ich kennen uns tatsächlich schon, ich würde mal denken, 20 Jahre. Wobei kennen ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel, aber...
Die Wege kreuzten sich da zum ersten Mal.
Ne? Genau, kannst du dich da noch dran erinnern, wo wir uns wirklich herkennen?
Ja, also düster, muss ich ganz fairerweise sagen. Wir haben ja eine Zeit, wo du... Hörspiele gemacht hast, zusammen Kontakt gehabt. Bei meiner vorhergegangenen Band durften wir da schon mal Musik spendieren.
Genau.
Und die Essener Musikszene, die hat den ein oder anderen Kreuz, die ein oder andere Kreuzung gebracht.
Das ist richtig. Also soweit ich mich erinnere, ich habe mit meiner damaligen Band, die auf den wunderbaren Namen Umbra hörte, haben wir ein Konzert veranstaltet. Weil, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, früher war das so, wenn du in Jugendzentren gespielt hast, dann hat er eine Metal-Band gespielt, eine Punk-Band und irgendeine Alternative-Band. Und das war immer Kacke. Und wir wollten halt ein Metal-Festival machen. Also ein Konzert. Und haben dafür Martins damalige Band eingeladen. Also noch vor der vorherigen. Die hieß damals nämlich Outlaw Revolution. So lange ist das her. Die Band gibt es aber auch nicht mehr, oder?
Also die gibt es lange nicht mehr. Nee, Gott, verdammt. Das ist ja tatsächlich wirklich, ich sag mal, die Geburtsstunde für mich als Musiker gewesen. Also das ist noch hervorgegangen damals, Outlaw Revolution, aus meiner Schülerband tatsächlich, wo wir uns damals in der Klasse zusammengetan haben und gesagt haben, ja, was soll man mit der Freizeit? Lass uns eine Band machen. Und dann fängt einer an, Schlagzeug zu lernen und einer Gitarre, so wie ich. Und damals habe ich so ganz illusioniert gesagt, ja, im Vorbilde von James Hetfield und ich singe auch noch, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, was dann auf mich zukommt, stand ich da auf einmal mit meiner Weisheit. Genau, das waren wirklich die Kinderschuhe des Musikerdaseins.
Ja, lang ist es her. Es musste, glaube ich, wirklich 2001 oder 2 irgendwo in der Ecke wahrscheinlich gewesen sein. Ja, so lange ist das her.
Das kommt aus. Wobei das ein schöner Bogenschlag zu meiner aktuellen Combo Corporal Shred ist, weil der Patze, der da jetzt bei uns hier Gitarre spielt, das auch damals getan hat. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und haben da quasi damals gestartet und sind jetzt wieder zusammen.
Ja, ist doch sehr schön. Ja. Wege kreuzen sich. Ja. Ich kann mich sogar noch erinnern, das letzte Mal gesehen habe ich dich beim Gravedigger-Konzert in Bochum, war mir aber nicht sicher und habe dich hinterher über Facebook gefragt, warst du da?
Genau, und in dem Moment, wo ich es gesehen habe, habe ich mir gedacht, stimmt, also im Augenwinkel hast du auch einmal gezuckt und gedacht, den kennst du doch.
Lange ist her.
Ja.
So, aber genug vom Vorgeplänkel. Kommen wir jetzt mal zu der wirklich standardmäßigen Einstiegsfrage. Corporal Shred. Was soll das bedeuten und wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das ist ja irgendwie ein Wortspiel, ne, letzten Endes.
Absolut, genau. Also wir haben im Prinzip 2013, als wir uns gegründet haben, angefangen erstmal ein bisschen Covermusik zu machen und irgendwann so gemerkt, okay, mit uns Vieren funktioniert das. Und haben dann natürlich überlegt, okay, jetzt müssen wir dem Kind einen Namen geben. Und dann gibt es natürlich jetzt heutzutage wahnsinnig viele Namen und wahnsinnig viele Wörter, die doppelt und dreifach in Bandnamen benutzt wurden. Und wo wir gesagt haben, dann, also wenn so eine Idee auf den Tisch kam, dann haben wir gesagt, ob das möglichst guten Alleinstellungsmerkmals, nehmen wir irgendwie was, was auf dem Flyer doch auch irgendwie, ja, unseres ist. Und tatsächlich kam Patze dann relativ schnell damit um die Ecke zu sagen, ich will irgendwas mit Shred. Irgendwas mit Shred. Shred muss da drin sein. Und dann ging es weiter zu sagen, ja, okay, dann nehmen wir doch irgendwie noch was mit Titel. Und dann meinte er aber einen militärischen Titel und sagte General Shred. Und da habe ich gesagt, das geht auf gar keinen Fall, weil das hört sich so nach Gewohnheitsbrei an. Dann hast du auch kein Alleinstellungsmerkmal. Okay. Und der nächste militärische Titel, der uns dann in den Sinn kam, war Corporal. Und so war Corporal Shred dann geboren. Und jetzt für uns ist es heute halt eine Figur, eine Kunstfigur, die, die auf den Nachnamen Shred quasi hört. Genau.
Ja. Und Leute, falls ihr nicht wisst, was Shred bedeutet, das hat was mit Gitarre spielen zu tun.
Exakt.
Da muss man ja mal in den Raum werfen. Ne?
Das stimmt.
Weiß ja vielleicht nicht jeder. Genau. Ja, jetzt haben wir uns ja schon mal darüber ausgetauscht, wo der Name herkommt. Ich hätte gesagt, lass uns doch mal in einen Song reinhören. Und zwar in den Opener eures bald erscheinenden zweiten Albums. Ihr hört auf den Titel My Arena. Das klingt, würde ich mal sagen, nach Thrash Metal. Sind wir da einer Meinung?
Ja, das würde ich doch sagen. Also unter dem Genre verkaufen wir das Baby, ja.
Thrash Metal ist jetzt ja ein sehr breites Feld. Wie würdest du euch verorten? Klassischer deutscher Teutonen-Thrash oder eher amerikanischer? Ich habe da eine Meinung zu, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, also ich würde sagen, dass wir in den, wenn wir uns selber einordnen, doch auch eher im amerikanischen Sektor sehen. Der Patze, der ist zwar jemand, der auch ganz intensiv und ganz viel deutschen Thrash hört und die Anleihen, die kommen dann natürlich auch rein mit im Sinne von richtig schnellen Parts, die dann eher gerade sind. Aber das, was, sag ich mal, gerade Basti, den Schlagzeuger und mich jetzt ausmacht, sind wir da sehr, sehr stark eher am amerikanischen Metal jetzt allgemein vielleicht auch sogar angehaucht und nutzen ganz gerne auch mal keinen Viervierteltakt. Lassen ein Part auch mal ein bisschen merkwürdig enden, dass man da nicht immer so den ganz geraden, die ganz gerade Feder drin hat. Genau. Deckt sich das mit deiner Meinung?
Absolut, ja, weil, also, was du sagst, ist halt genau das, was ich auch so gedacht habe. Es ist ein bisschen verspielter, hätte ich gesagt, weil meine Assoziation mit amerikanischem Thrash ist eben auch, da ist der Takt vielleicht nicht immer gerade, während so die ganz ursprünglich in deutschen Thrash-Metal-Bands, also hier die vier großen, Tankard, Creator, Sodom und Destruction. Das ist ja eigentlich nur, ne, auf die 12, hau durch und auch nach dem Motto, du musst schnell spielen, weil wir können es eh nicht gut. Ne? Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich klingt, aber ich glaube, für die allerersten Alben jeder dieser vier Bands gilt das ja, glaube ich, schon. Und so würde ich euch eben nicht verorten. Also ich denke schon, da sind ein paar technische Finessen auf jeden Fall mit drin.
Ja, genau. Und also gerade in dem, was wir gerne hören, also auch jetzt Basti und mich in speziell, ist da viel, viel Bay Area Kram drin und das hören wir auch immer noch gerne, eben das, was so die 80er, 90er da gegeben haben, und das macht natürlich auch einen Einfluss auf die Feder.
Aber der Basti mag doch auch Axel Rudi Pell, da habe ich jetzt keine Einflüsse von gehört.
Das ist richtig, das ist auch ganz bewusst so.
Würde nicht reinpassen.
Nein, also ich muss auch tatsächlich sagen, also ich gebe mir wirklich viel bei dem, was ich da gesangsmäßig mache, aber da komme ich nicht.
Gesangsmäßig, okay, aber vielleicht ein bisschen 70er Jahre Hardrock, ein
bisschen. Nee, also wir bleiben schon beim Thrash Metal. Das ist vielleicht auch eine Sache, die uns wichtig ist. Also auch wenn ich selber gar nicht so ein riesen Genre festgelegter Typ bin. Also ich ziehe zum Beispiel keine echte Grenze zwischen Speed und Thrash, weil es mir einfach zu anstrengend ist, diese Diskussion. Aber wir haben, als wir zusammengefunden haben, halt gesagt, wir möchten eine Thrash Metal Band machen. Und das, was wir als dieses empfinden, soll dann halt auch auf dem Produkt rauskommen. Und deswegen gibt es zum Beispiel für uns keine clean Parts, keine Halbballaden oder sowas. Natürlich hat Metallica sowas mal gemacht und auch andere. Aber das ist für uns eben was, was wir da nicht so richtig rein verorten. Deswegen ist das nicht da.
Ja, würde vielleicht auch komisch klingen. Ne?
Ja, wobei, also es gibt ja auch kleinere Bands wie Poltergeist zum Beispiel, die sowas gemacht haben. Ich höre mir das auch ganz gerne an, aber wenn ich mir das anhöre, dann habe ich halt nicht das Gefühl, dass ich einen Thrash-Metal-Song höre.
So. Das ist richtig. Ja. Also Poltergeist kenne ich auch durchaus.
Ja.
Also nicht nur den Film, auch die Band.
Ja.
Durchaus. So, wir haben vorhin gesagt, der Song, den wir gehört haben, ist von eurem bald erscheinenden zweiten Album, Thrash Tosterone, und davor gab es euer Debütalbum Dressed in Blood. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, da liegen da 8 Jahre zwischen.
Gottverdammt.
Ja, Gottverdammt. Also letztens hatte ich Gilbert hier von Elvelon, da waren 6 Jahre und er meinte schon, 6 Jahre wäre verdammt lang. 8 Jahre. Pff. Also Berufsmusiker seid ihr ja nicht, weiß ich, weil das wäre ja wahrscheinlich so der kommerzielle Selbstmord. Aber warum dauert sowas 8 Jahre? Da gibt es doch bestimmt einen Grund für. Das wird jetzt ja nicht sein, ihr hattet keinen Bock oder so. Und Corona alleine wird es ja auch nicht gewesen sein.
Nee, genau. Also deswegen gibt es eher diverse Gründe, würde ich jetzt sagen. Wir haben mit Dressed in Blood, als es draußen war, halt viel spielen können. Wir sind auch viel nach Holland rübergekommen und wir haben da echt eine gute Zeit gehabt. Wir haben es uns aber nicht so richtig leicht gemacht, irgendwie danach direkt ein komplettes Album wieder zu schreiben. Und haben viele Sachen umarrangiert und nochmal umgeschrieben und waren da halt nicht von der Pike weg so richtig zufrieden. Waren auch durchaus selbstkritisch damit zu sagen, ja, okay, ich hab immer die Intention, dass ein Song von mir Wiedererkennungswert haben soll, dass du dich da möglichst schnell irgendwie reinfindest und wenn du rausgehst aus dem Konzertsaal, irgendwie was im Ohr hängen bleibt.
Das ist schon mal gut.
Ne? Genau. Und wenn du diese Neigung hast, sowas so zu arrangieren, dann geht es natürlich schnell, dass innerhalb der Band gesagt wird, naja, der Song klingt jetzt aber so wie der Song, den wir auf Dressed in Blood schon hatten. Ne? Und da war irgendwie dann, da bin ich halt aber auch kritikfähig und gucke dann, dass ich halt Sachen nochmal umändere und am Ende jeder mit dem vollen Ding zufrieden ist. Und das war so, auf der Zielgeraden waren wir dann im Prinzip 2019, damit zu sagen, okay, wir gehen jetzt wieder ins Studio. Das war so angedacht, das für die Sommerferien wirklich dann wieder zu vereinbaren. Und dann ist halt der Stecker gezogen worden und dann war es halt nicht mehr so dolle irgendwie, ne, dass man irgendwie da was zusammen machen konnte. Also es hatte auch da zu dem Zeitpunkt schon eine lange Dauer, würde ich auch so unterschreiben. Und das ist dann nochmal zusätzlich gestreckt worden halt, ja.
Und wie habt ihr das gemacht? Also du hast gesagt, ihr wolltet ins Studio. Aber Studio klingt für viele Leute, glaube ich, die so einen Podcast hören, die denken dann an riesige Glasbauten und 500 Kanal, Mischpult und in der Dimension oder?
Ja, also wir haben einen relativ hohen Eigenanteil in der Produktion gehabt. Also es ist halt bei uns so abgelaufen, dass wir das Schlagzeug komplett im Studio aufgenommen haben. Bei einem guten Freund von uns, bei dem Dominik Paraskevopoulos, der Level 3 Entertainment quasi betreibt und da halt also Booking macht und auch Recording macht, auch in allen möglichen Genres und das einfach professionell kann. Das ist auch, sag ich mal, dass der Anteil von ihm ist, dass das jetzt so professionell klingt, wie es da gerade klingt. Tatsächlich sind aber alle Gitarren und der Bass bei mir zu Hause dann gemacht worden. Also ich habe ein Interface, was quasi kompatibel ist, also ein Schnittstellengerät, wo man seine Gitarre reinbappern kann und das Ganze dann auf dem Rechner aufnimmt. Und habe ihm dann diese aufgenommenen Gitarren gegeben und habe dann quasi ihn das Ganze wieder so klingen machen lassen, wie es jetzt am Ende klingt. Und da war halt viel Hürde mit dabei, mit Rechner, der stirbt und du fängst nochmal an, mit ganz euphorischem Start, endlich geht das los, ich habe die Schlagzeugaufnahmen und fange an zu spielen, habe ihm dann die ersten Signale geschickt, die ich bei mir aufgenommen habe, mit der Frage, ist das okay? Und habe die Antwort nicht abgewartet und dann war es nicht okay und man fängt nochmal von vorne an. Also da war einfach viel, wo du dann wieder die Schleife schlägst und total ist da ein Jahr mit ins Land gegangen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sagen konnten, okay, wir bestellen jetzt die Kopie, also wir bestellen die ganzen Platten und von eben dem ersten Tag Schlagzeugaufnahme im Studio, genau.
Aber Schlagzeug muss im Studio, also das könntet ihr jetzt nicht im Proberaum oder sonst wo adäquat aufnehmen.
Also nicht in der Qualität, muss man ehrlich sagen, ne? Also das ist wirklich Bastis Kit mit ganz neuen Fällen und dann halt einmal aufgebaut, alles komplett mikrofoniert, Sound gemacht und dann die Platte durchgespielt, eben auf den Klick. Dann passieren natürlich viele technische Bearbeitungen, die dazu führen, dass das jetzt so klingt, wie es klingt. Aber es ist ein echtes Schlagzeug komplett aufgenommen und das ist halt sein eigenes auch. Ja, genau.
Also nicht der Standard-Snare-Sample aus den Finvox-Studios, oder?
Genau, also tatsächlich muss ich aber sagen, das war das auch eine Story aus dem Studio, die ich jetzt fast vergessen hätte sonst. Es ist nicht seine Snare. Also die klang im Gesamtkontext nicht so gut und dann haben wir eine, die der Dominik hat, genommen im Austausch. Das klingt besser und ich meine, unterm Strich muss man dann natürlich auch zu einem Endprodukt kommen, was cool klingt, genau. Aber das Schlagzeug ist halt original da aufgenommen und für den Gesang bin ich auch nochmal rein, weil er da einfach der Dominik eben sehr, sehr guter Counterpart ist, der mich da nochmal in Richtung gedrückt hat, wo ich alleine nicht hingegangen wäre, weil man da dann doch zu sehr wahrscheinlich in seiner Komfortzone bleibt. Ja.
Weil es vielleicht auch komisch wäre, zu Hause rumzuschreien, oder? Also vielleicht kommen die Nachbarn vorbei und fragen, was macht ihr da?
Doch, da wundern sich die Leute bei mir zu Hause nicht mehr. Also das ist schon so, dass ich mich tatsächlich jetzt, wenn wir lange nicht geprobt haben, auch selber mit Mikro und mit Gitarre unten hinstelle und meine eigenen Sachen für mich auch erstmal wieder probe, weil ich halt in der Koordination mit Gitarre und Gesang das auch für mich selber immer einmal vorbereite. Da bin ich selbst im Proberaum ein bisschen zu eitel, als dass ich sage, da gehe ich jetzt mal locker rein und probiere das mal wieder aus.
Ja, ist bestimmt eine aufwendige Doppelbelastung. Ne? Singen und Gitarre spielen, also...
Das ist so, ja, das ist so tatsächlich. Und ich muss auch sagen, also es gab Konzerte in Holland, wo eben halt auch Rauchen im Club erlaubt war, was wir hier ja gar nicht kennen. Und wo, ja, man in Holland bekanntermaßen auch schon sehr lange alles Mögliche rauchen darf, was man so zwischen die Finger kriegt.
In der Tat.
Und das waren Sets, die bringe ich nur ganz hart durch, weil du einfach, ja, du atmest ja auch ganz anders. Und wenn ich jetzt nur singe, dann atme ich da nochmal besser, als wenn ich mich dann auch noch auf Gitarre spielen konzentrieren muss. Und ich gehe echt fertig von der Bühne, ja, kann man so sagen.
Du gehst fertig von der Bühne, meine Güte. Ja, bevor du jetzt auch hier fertig wirst, lass uns nochmal eine kurze Pause machen und in deinen nächsten Song reinhören. Regained Terror heißt er, ist der zweite Song vom Album und hier kommt er. Regained Terror also von eurem bald erscheinenden neuen Album. Also lass uns doch mal aus der Vergangenheit, wo wir jetzt ja schon sehr viel waren, in die Zukunft gucken. Thrash Tosterone, was erwartet uns bei dem Album? Oder was bedeutet es für euch?
Das Album jetzt selber oder sind wir beim Song, bei der Frage?
Beim Album selbst. Okay. Zum Song können wir nachher auch noch kommen.
Okay, genau. Genau, also für uns, das ist ein vollwertiges Album. 9 Songs sind da drauf. Wir haben einen Song, den wir ein wenig abgewandelt haben, aber von einer guten, befreundeten holländischen Band verwenden durften. Das ist Chaos auf der Platte. Genau, der ist im Original von denen. Und wir haben ihn aber auf unserer Version ein bisschen abgewandelt. Und genau, haben ansonsten bummelig 44 Minuten hingebracht, dass man das auch gut auf eine LP draufkriegt.
Ja.
Genau, und im Total ist es im Prinzip für uns so das Abrunden von dem, was im Thrash-Metal thematisch einerseits benutzt wird, typischerweise, und aber dann auch musikalisch so ein bisschen der Bogenschlag ist. Wenn ich jetzt bei den Texten vielleicht einmal bleibe als erstes, dann gibt es da natürlich für mich das Thema, was so im Deutschen vielleicht Tankard benutzen, wo ganz viel Party mit dabei ist, wo eben so das Metal-Feeling auf Festivals oder auf Konzerten beschrieben wird. Und das findet sich bei uns auch wieder, eben in Fresh Testosterone selber, dem Song, aber auch in einem Song wie Hard Night, wo ich einfach runtergeschrieben habe, was mir so aus dem Gedächtnis auch von einem witzigen Konzertabend mit Basti eben so geblieben ist.
Was noch vorhanden war, ja.
Was noch vorhanden war, exakt, genau. Ja, und geht dann vielleicht weiter in so soziale Geschichten, was so für mich worthless ist. So die eigene Identifikation, wo man sagt, ich bin eigentlich wertlos, also ich habe einen ganz, ganz hohen Stellenwert von außen gesehen, bin aber eigentlich in meinem Kern völlig wertlos. Und endet dann irgendwo in sehr, sehr kritischen Themen, also gesellschaftlich kritischen Themen, wie eben mit Regain Terror, wo wir uns schon platzieren, dass wir für rechtes Gedankengut, was sich ja in den letzten Jahren in unserem Land sehr intensiviert hat, nicht so viel Platz sehen. Und die Pike selber thematisch habe ich mir eigentlich aufgesetzt mit dem letzten Song auf dem Album und dem letzten, den wir auch geschrieben haben. Das ist Hate. Da habe ich im Prinzip mich hingesetzt und habe mir vorgestellt, wie es wäre, dass mein Kind misshandelt worden wäre und ich mit dieser Situation jetzt umgehen müsste. Also sehr, das geht mir jetzt auch schon wieder ein bisschen Gänsehaut drüber, aber das war auch beim Schreiben so ganz lange. Und ja, das sind so, ich sag mal, das ist das größte Delta von dem, was ich im Thrash Metal sehen würde. Und das haben wir eben unter dem Titel Thrashtosterone dann jetzt in eben ein Album gegossen.
Genau, und Thrashtosterone, was heißt das jetzt für euch konkret?
Also im Song selber ist es im Prinzip, ich sag mal, das, was Testosteron beim Manne eben ist, nur eben das, was dir dann den Thrash Metal quasi einbringt. Im Video ist es dann im Prinzip ein Bier, was du trinkst und danach geht halt die Luzi-Style. Und genau, der Song an sich handelt eben dann von eben all dem, was du mit dem Thrash verbindest, so mit dieser Energie, die da rauskommt, mit dem, was du aber auch da reinpacken darfst und mit dem, was, ich sag mal, Thrash-Metal als Subgenre des Metals so ausmacht, eben mit, ja, als Identifikation, sage ich jetzt mal. Ja.
Und darum sieht die CD auch aus wie eine Dose.
Nicht direkt, ja, genau, ja, genau, also das Label sieht aus wie eine Dose, exakt, und aus dem Video heraus ist es halt verwandt, weil da gibt es halt im Prinzip, also am Anfang ist das alles sehr, sehr unspektakulär, sehr, sehr langweilig, wir stehen da mit akustischen Instrumenten irgendwie rum und dudeln uns einen zurecht, noch keiner ist da, so irgendwie, ne, und zum Refrain hin kippt das Ganze damit, dass im Publikum halt Leute Thrashtosterone gebracht bekommen als Dosenbier, sich das reinziehen und dann ist das Ganze ein ganz normales Thrash-Metal-Konzert, wo halt die Hütte brennt.
Ja. Genau. Stichwort Video, hast du eben schon angesprochen. Ihr habt also ein Video zum Titeltrack gemacht. Euer erstes Video oder habt ihr sowas schon mal jemals vergleichbar gemacht?
Also wir haben schon Videos gemacht, selber im Proberaum im Prinzip, dann abgedreht mit Stativ und dann mehrfach zu den Liedern was gemacht. Jetzt in der Form aber tatsächlich das erste Mal so mit dem Aufwand. Und da ist es halt so gewesen, dass wir in unserem Bekanntenkreis den Fahrfahren, den YouTuber, der eher so, sag ich mal, im Black-Metal-Bereich dann Videos macht, aber halt auch ganz viele Spaß-Videos macht, eigentlich immer sich selber nur filmt.
Black-Metal und Spaß-Videos?
Ja, also nein, der referiert auch viel über Stereotypes zum Beispiel im Metal und lässt da auch ganz gut vom Leder irgendwie. Also er hat echt auch einen humoristischen Anteil. Einfach mal reingucken. Also ich find's extrem unterhaltsam, muss ich sagen.
Kann mir das schon vorstellen, aber ich kenne von früher die Aussage, Black Metal ist Krieg. Also,
ne? Ja, exakt. Und genau mit solchen Stereotypes rechnet er da gerne mal ab.
Okay.
Und genau, der hat uns aber angeboten, weil er eigentlich immer nur sich selber filmt. Also er ist in allen Videos ist immer nur er zu sehen, auch wenn es mehrere Charaktere gibt, ist das immer nur von ihm gespielt. Er hatte einfach Lust, mal ein Musikvideo zu machen und hat uns das angeboten und das haben wir mit Kusshand angenommen, weil der natürlich equipmentmäßig erstmal total gut ausgerüstet ist und wir einfach wussten, dass da auch viel Background ist, weil der nun mal auch eben in diesen Spaßvideos ja auch schon ein bisschen mit Drehbuch arbeitet. Und daraus ist dann eben entstanden, wir machen jetzt zu Threshtosterone quasi diese Zusammenstellung und das war dann ein Abend, wo wir zu eingeladen hatten, wo wir halt auch gesagt haben, okay, dieses Dosenbier, was wir dann dafür produziert haben, wo Threshtosterone draufsteht, produzieren wir für alle Leute, die kommen, hatten dann irgendwie 100 Dosen da und das waren, weiß ich nicht, bummelig 60 Leute, die dann da gewesen sind. Jeder hat so ein Ding mal in die Hand gekriegt und durfte sich das geben. Und das wurde im Laufe des Abends immer witziger und immer witziger und ist dann aber jetzt halt ein Video, mit dem man sich absolut nicht verstecken muss. Das hat halt wirklich einen sehr professionellen Charakter, finde ich. Und ich bin da stolz drauf, das auch so gemacht zu haben, weil das, ja, das Endresultat ist halt echt eine coole Geschichte, finde ich.
Das klingt wunderbar. Ich würde mal sagen, das verlinken wir in den Shownotes. Da kann es sich jeder angucken, ja, der es noch nicht gesehen hat. Ja, wo machen wir denn hier mal weiter? Threshtosterone heißt das Album und das Cover von eurem zweiten Album, hätte ich gesagt, sieht jetzt eher nach einer spaßigen Angelegenheit aus. Also Thrash-Metal-Konzert, Bier trinken und, ja, was hast du gesagt, die Luzi geht ab. Hm? euer Vorgängeralbum hatte aber einen sehr viel düstereren Titel, Dressed in Blood, und sah auch vom Cover wesentlich düsterer aus. War das jetzt bewusst, dass ihr gesagt habt, hey, wir haben, Thrash-Metal sind ja oft genau diese beiden Elemente, dass du sagst, du hast dieses militärisch irgendwie düstere, kennt man ja von Sodom ohne Ende, ne? Und dann, wie du ja schon gesagt hast, von Tankart, so dieses Saufen und Spaß haben, war das irgendwie eine bewusste Entscheidung, dass ihr beide Sachen mal ausprobieren wolltet oder hat das gar nichts miteinander zu tun jetzt?
Ja, also nicht so viel tatsächlich. Bei Dressed in Blood war es einfach so, dass wir das vom Song und eben von der Titelgebung her auch einfach so cool fanden, dass wir gedacht haben, wenn das ins Auge springt, dann springt es halt auch wirklich ins Auge und bleibt halt hängen. Und deswegen haben wir Dressed in Blood einfach genommen. Das Album an sich hat jetzt gar nicht so viel mit Krieg zu tun tatsächlich. Also eigentlich ist das der einzige Song, der so Krieg auf dem Album da thematisiert. Und ansonsten ist da relativ viel Sozialkritik eher drin. Aber es passte einfach vom Titel her. Und Threshtosterone tatsächlich war ursprünglich, also ist auch schon ein älterer Song, den habe ich schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben, weil er bei der Vorgängerband von Basti und mir bei Pre-Trash eigentlich tatsächlich Album Nummer 3 betiteln sollte.
Oh, so lange ist er schon her?
Genau, hat es aber dann auf Dressed in Blood gar nicht geschafft. Also ich habe das damals vorgestellt irgendwie und habe gesagt, hier, das habe ich noch in der Schublade, soll man das nicht nehmen? Und dann war die Meinung, nö. Und dann kamen wir aber jetzt, nachdem wir eben halt mit Dressed in Blood durch waren, sind wir damit nochmal um die Ecke gekommen. Also speziell Basti und ich, weil wir beide den kannten. Wir hatten den auch schon aktiv zusammengespielt. Der war jetzt nicht nur in der Schublade gewesen zu Pre-Trash-Zeiten. Und haben ihn dann jetzt tatsächlich auch wirklich zum Albumtitel gemacht, weil das halt einfach eine coole Begrifflichkeit ist. Ja,
ja, kann man nicht widersprechen. Ja. Das ist auf jeden Fall... Eyecatcher ist das falsche Wort dafür, ne? Bleibt aber im Ohr hängen, würde ich mal behaupten.
Genau, und passt halt ja auch wieder dann zum Subgenre, was du irgendwie benutzt für dich selber. Macht die Sache rund, denke ich.
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, die Texte sind mitunter ja sehr düster und sozialkritisch. Und ich finde, das ist so ein bisschen, also ich glaube, wenn man auf das Cover guckt, würde man das vielleicht nicht erwarten, oder? Also auf dem Cover ist ja jemand, der schön auf der Bühne steht, sich da sein Bier in den Hals kippt. Und wenn man dann eben Texte wie Regained Terror hört, der sich ja, wie du schon gesagt hast, mit dem Wiedererstarken von rechten Flügeln hier in Deutschland beschäftigt, oder auch der Abschlusssong Hate mit Missbrauch, das sind ja sehr ernste Themen. Findest du, das passt so zusammen? Also kann man das so machen? Oder?
Ich glaube, dass das halt ganz bewusst im Metal nicht getrennt wird, ne? Weil beides ja irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Und es ja auf Konzerten schon so ist, dass, also ich erinnere mich an ganz intensive Konzertmomente, wo ich Lieder gehört habe, die in mir halt auch so weit Emotionen ausregen, dass da sogar Tränchen fließen. Ich bin ehrlich, ja?
Ja, aber
ich bin da ehrlich. Und das sind aber ja trotzdem dann Konzerte, auf denen du danach wieder zum Bierstand gehst, dir ein Bier holst und einen guten Abend hast, ne? Und das ist für mich eigentlich auch der Grund, warum ich und ich denke, wir das zusammen machen. Ne? Wir haben das alles selber produziert. Wir haben natürlich Leute, die uns dabei unterstützen, aber jetzt nicht in vertrieblicher Hinsicht. Für mich ist das halt ein Ausgleich, wie für andere Leute in einen Sportverein zu gehen und zu sagen, ich muss jetzt hier mit der Energie irgendwie raus, weil ich den ganzen Tag nur im Büro sitze. So ist das für mich einfach das Ventil, wo ich sage, da muss mal das raus, was mich irgendwie in der Welt beschäftigt. Und dann hat eigentlich beides, also beide Stimmungen haben so ihre Daseinsberechtigung. Ich würde das nicht schwarz-weiß sehen, nur weil es ein Album ist.
Das ist ja völlig legitim. Also, das gehört jetzt zur Kunst dazu, ne? Ist ja völlig in Ordnung. Ja. Aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sowas, die so denken würden, die sagen würden, nee, also wenn du so ein Cover vorne drauf machst, darfst du nicht so Songs aufs Album packen. Ich würde es auch nicht so sehen, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die da sehr stringent wären, würde ich mal sagen. So die Style Police oder so ungefähr. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Absolut, absolut. Ja, das sind aber auch Leute, die mich meistens nicht so erreichen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mir ist daran gelegen, dass ich mit dem, was ich tue, sei es auf Konzerten oder wo ich selber als Zuschauer bin oder wenn ich halt da auf der Bühne stehen darf und spiele, ich viel Spaß mit rausnehmen möchte. Und meistens ist das so, dass die Leute, die so in dieser Schwarz-Weiß-Welt leben, mir eher den Spaß nehmen, als dazu beizutragen. Und wer sich daran stößt, der soll gerne einfach weitergehen. Das ist völlig okay für mich. Ich habe da gar kein Problem mit.
Also du meinst so Leute, würde ich mal denken, die auf einem Metallica-Konzert sich beschweren, wenn zu neue Songs gespielt werden oder so.
Genau, oder zu alte. Ne?
Zu alt geht doch gar nicht.
Nein, also in meiner Welt nicht. Ne? Aber ich meine, es gibt ja Leute, die zu einem Metallica-Konzert gehen, nur weil sie das letzte Album gekauft haben. Ne? Ja, und sich dann wundern, was da ansonsten gespielt wird.
Das ist so laut.
Ja, genau. Und das ist so anstrengend. Ich kenne eigentlich nur Nothing Else Matters.
Ja, und Enter Sandman vielleicht noch.
Genau,
ne?
Genau.
Da kam die als letztes, ja voll scheiße. Musste ich mir 2 Stunden Krach anhören.
Ja. Nein, also ich glaube, also ich finde das einfach, es gehört dazu, als jemand, der irgendwie Musik anmacht und sich dann gerade so ein Album wieder komplett anhört, dass der halt auch überrascht wird. Dass der nicht von der ersten Sekunde an erahnen kann, was da jetzt vom ersten bis zum letzten Song auf ihn wartet. Ne? Ich finde zum Beispiel auch das, was ich eben gesagt habe, wenn wir jetzt Chaos da als Coversong bezeichnen würden, dann wird es dem Ganzen nicht gerecht, weil wir haben da einen eigenen Anteil dran gehabt und so fügt er sich auch einfach cool in das ganze Ding ein. Und das ist auch, by the way, so ein Ding, was bei Basti und mir immer dazugehört hat. Irgendwie sich nochmal einen Song zu schnappen, den man einfach verwenden darf für ein Album, weil wir gesagt haben, wir finden die Band cool und eben halt auch den Song cool und möchten den gerne nochmal eigen interpretieren. Ne?
Aber reine Coverversion sind nicht so euer Ding dann. Also es muss schon einen eigenen Anstrich irgendwie letzten Endes haben.
Ja, also wir haben, ich überlege einmal kurz, nee, wir haben aber wirklich jedem immer ein bisschen was Eigenes gegeben. Wir hatten zu der Pre-Trash-Zeit von Contradiction Rules of Peace gecovert. Und die sind ins Studio gekommen und haben auch die Vocals mit unterstützt im Refrain dazu. Und das Arrangement, es gibt mehrere Arrangements zu dem Song, wenn man so über die Jahre Contradiction sich anhört, das ist auf dem ersten Album drauf, ist dann irgendwann nach Millennium-Zeit, ich glaube 2003 oder so, nochmal aufgenommen worden. Irgendwie bummelig so die Sektion, da ist er viel kürzer. Und wir haben aus den beiden Versionen im Prinzip das gemacht, wo wir gesagt haben, das ist die rundeste Version. Es gehört ein Solo rein, der Anfang ist aber wieder ein bisschen anders gewesen und so. Und ja, also ein bisschen Eigenanteil darf man da ja dann haben.
Und wo war euer Eigenanteil bei Grave Digger? Weil ich kann mich erinnern, mit Pre-Trash habt ihr ab und zu mal Rebellion gecovert.
Ja, das stimmt. Da war aber nicht viel Eigenanteil drin. Das ist noch aus der Zeit, wo wir angefangen hatten, uns selber zu supporten. Da haben wir Doppelsets gespielt, tatsächlich.
Ja. Support. Ja. Eigene Vorband.
Ja, das haben wir zweimal gemacht. Haben die Bands auch tatsächlich anders benannt. Das war einmal Crown of Destruction und Teutonic Terror.
War das?
Nee, Teutonic Attack. Teutonic Attack. Sorry, genau. Ich war beim Song Teutonic Attack, haben wir uns genannt. Also bei Teutonic Attack waren es wirklich nur deutsche Metal-Songs, die wir gecovert haben. Und das ist im Prinzip dann mit ein paar befreundeten Musikern über die Bühne gegangen und war Opener. Dann hat eine andere Band gespielt und dann haben wir quasi unseren Headliner gemacht. Ich weiß nicht mehr zu welchem Anlass. Und mit Crown of Destruction haben wir dem Ganzen auch noch ein Konzept gegeben und gesagt, wir sind irgendwelche abgefahrenen Amis, haben auch nur Englisch gesprochen und jeder hatte nochmal einen eigenen Namen und das war ganz wichtig, dass auch nochmal kurz in irgendeiner Ansage erklärt wird, warum, wer, wie heißt.
Und wie hieß du dann? Martin Fist oder?
Wir hießen alle ziemlich gleich, also der Bassist hieß George, weil das war der einzige Name, der raussprang und wir waren Jimbo, Slimbo und Timbo, glaube ich, oder so. Ich glaube, ich war Timbo.
Oh, wow.
Ja.
Aber kennst du nicht hier die Masters-Figur Fisto? Wäre doch ideal
gewesen. Das wäre, aber es hätte in die Analogie nicht gepasst. Ja, okay, und der Bruch passierte beim Bassisten, der George hieß. Der gehörte eigentlich nicht dazu.
Hätte ja Masters-Figuren nehmen müssen. Ja. Verschiedene. Einer ist dann Skeletor, aber das will wahrscheinlich jeder sein, weil Skeletor ist ja der Coole. Ne? Also,
genau. Da wäre es dann auch schon wieder losgegangen mit dem Ego. Hätte
man direkt wieder Ärger gehabt. Ja. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, euer neues Album kommt bald raus und ihr zelebriert das mit einer Release-Show.
Genau.
Wann und wo steht die denn an und was erwartet uns da? Da seid ihr ja hoffnungsvollerweise nicht alleine.
Nee, genau sind wir nicht. Also erstmal sind wir total happy, dass wir das in Essen machen können, weil das in Essen für uns jetzt gar nicht mehr so einfach war. Basti und ich sind ganz, ganz lange im Café Nova ja unterwegs und heimisch gewesen. Das existiert ja in der Form heute dann nicht mehr. Und deswegen war es nicht so einfach, in der Homebase, was für uns immer noch Essen ist, irgendwie einen Laden zu finden. Mit dem Turok haben wir das jetzt aber tatsächlich sehr, sehr freundschaftlich arrangieren können, dass man da vom Risiko her einfach minimal unterwegs ist, als der das Ganze veranstaltet. Und das Ganze steigt jetzt am Samstag, am 14. September. Ist gleichzeitig auch mein Geburtstag. Also ich schenke mir da quasi die Freigabe dieses Tonträgers selber. Und wir haben Unterstützung von Frostshock und Smora eben. Und als Headliner dieses Konzerts wird dann Eradicator nach uns spielen. Die sind auch ganz lange Wegbegleiter, kennen wir auch schon ewig. Ist aber tatsächlich jetzt so, dass also der Edge, unser Bassist, ganz viel mit Smora gespielt hat und auch mit Frostshock schon unterwegs war. Also da schließen sich so ein bisschen die Reihen mit Leuten, die so um uns herum da tätig sind. Und Smora sind sowieso, finde ich, super, super sympathische Typen. Die kenne ich auch ganz gut von Konzerten schon. Und mit Gelsenkirchen als Nachbarstadt natürlich auch herzlichst willkommen.
Ja, der Edge, ich erinnere mich, der hat früher bei Stillbirth gespielt.
Ja, also es gibt gefühlt irgendwie nicht viele Bands, wo der nicht gespielt hat. Ist das so? Ja, er ist auch echt der Netzwerker bei uns, muss man sagen. So, also der hat irre viele Connections in alle Richtungen.
My Dominion macht er noch, ne?
Genau, ja. Und das ja auch schon seit ewig und drei Tagen.
Ja, aber Stillbirth kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Da haben wir mal zusammen im Emo gespielt. Hm. Gott, ist das lange. Gibt es das eigentlich noch?
Also das Jugendzentrum an der Papestraße, das gibt es ja auf jeden Fall nicht mehr. Das Emo ist, meine ich, noch existent.
Und der Lübeck in der Form?
Ja, doch, ja.
Und das wären keine potenziellen Locations gewesen oder ist das zu klein oder?
Ja, nein, also es war für uns eher zu unflexibel, weil du bei Jugendhäusern das häufig dann eher noch so hast, dass die Freitagskonzerte machen wollen. Wir jetzt aber mit zwei Lehrern in der Belegschaft das schwierig haben, freitags richtig rechtzeitig dann alles am Start zu haben. Klar. Und da war halt die Vorgabe, samstags das zu machen. Und genau, bei mir wird es dann nur Kaffee und Kuchen zu Hause geben.
Genau, es gibt Kaffee und Kuchen, ich muss Musik machen.
Exakt. Aber ihr dürft mich hier weiter feiern. Es wird keiner rausgeschmissen.
Das ist doch wunderbar. Also Leute, wenn ihr das hört, geht vorbei, bringt Martin Geschenke mit.
Am besten aber bitte im Turok, ja.
Genau, womit könnte man dir eine Freude machen?
Dazu erscheinen. Und tatsächlich den Abend mit mir zu zelebrieren, genau. Ich habe auch ein Special dafür noch rausgehauen, das ist vor einigen Wochen schon passiert. Wir verlosen eine meiner Gitarren dort unter allen Ticketbesitzern, genau. Und zwar habe ich eine Flying V, die komplett mit Stauder-Labels überzogen ist und die wandert dort unter den Hammer und findet einen neuen Besitzer, genau.
Das musst du jetzt mal erklären. Hast du sie selbstständig mit den Etiketten beklebt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ganz genau. Und dann nochmal überlackiert. Also der komplette Korpus ist von vorne und hinten voll damit und die Kopfplatte auch. Und nur der Hals ist hinten halt freigelassen, damit man da einfach vernünftig drüber gehen kann. Genau. Und das habe ich vor vielen Jahren mal gemacht. Da sind so knapp zwei Bierkästen drauf gelandet. Und das ist auch echt viel detaillierte Arbeit gewesen, ne? Weil so ein Stauder-Label hat unten, das ist weiß für die Stauder nicht kennen. Ist aber meine Empfehlung wert. Ist lecker. Ist ein weißes Label und unten, wenn man das ablöst, ist noch so ein schwarzer Rand dran. Das habe ich bei allen Labels extra abgeschnitten, damit halt nur dieses weiße Label, so wie man es eigentlich sieht, auf der Flasche auch drauf ist. Und genau, das findet dort einen neuen Besitzer. Also nicht nur ich werde beschenkt an einem Tag, ich gebe auch was weiter.
Und den schwarzen Rand sieht man nicht, weil die Flasche braun ist, oder?
Exakt, ja, genau.
Das geht dann verloren, okay.
Ja, ja.
Genau. Ich meine, ich habe Stauder jetzt nicht so bewusst vorm Auge, weil ich nicht der große Biertrinker bin, aber zumindest habe ich mir eine Vorstellung davon.
Ja.
Aber als ich hier bei Darkness war, die haben ihren Proberaum direkt um die Ecke von der Stauderbrauerei.
Genau. Ja. Ja.
Da habe ich es auch wieder sehr, also, ah ja, hier, Stauder, Stauderstraße, alles klar.
Genau, ja. Das ist auch schon lange Jahre her. Wir waren auch mal bei denen im Proberaum. Und da ist eine Geschichte passiert damals, das war ganz schön. Da habe ich mal kurz geschluckt, da war ich mit Basti. Und wir sind da hinterher raus, haben auch gut gefeiert und sind raus. Und dann ist das ja, wenn du auch im Proberaum warst bei denen, geht es ja über so einen Hinterhof und so eine Kurve. Und wir haben diese Abfahrt nicht gesehen. Da ist so eine Abfahrt, die dann am Gebäude ist. Und, also ich habe sie irgendwie noch realisiert, Basti nicht. Und der ist einfach voll da runtergeknallt. Genau, ist alles gut gegangen, glücklicherweise. Aber das war mal eine Nummer. Und vor allem denkt man ja beim Reingehen noch, also da ist so eine LKW-Rampe, wenn man rein muss, mit so einer Treppe hoch und dann zur Seite. Und da haben wir noch gedacht, ja, nicht dazu, da müssen wir aufpassen. 50 Meter weiter, zack. Ja, haben wir dann dumm geguckt.
Also ich weiß noch, ich hatte eine Wegbeschreibung und habe so gedacht, okay, wenn jetzt hier gleich einer irgendwie mit einer Kettensäge um die Ecke kommt, hätte es mich nicht gewundert. Ja. Das ist schon eine sehr...
Ja, man wartet so auf die zwei Rottweiler, die auf einen stürmen.
Also Lucky meinte auch irgendwie, ja, hier klaut keiner was, haben alle Angst, dass die Bullen kommen, alles cool. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob mich das jetzt unbedingt, naja, ruhig stimmen sollte.
Ja, ja.
Darkness, genau, Darkness. Letztes Album gehört von Darkness.
Ja. Genau.
Und deine fachmännische Thrash-Meinung?
Ja, also es ist halt nicht typisch amerikanisch, so wie wir. Ne?
Das ist richtig.
Finde ich aber trotzdem gut gemacht. Also ich mag den Gesang vom Lee gerne und das hat Hand und Fuß. Die wissen schon, was sie da tun. Ja, also es macht mir schon Spaß zu hören doch.
Das ist wunderbar. Also ich fand sie auch sehr gut, weil die haben ja auch lange Zeit gar nichts gemacht. Ne? Mhm. Also hatten wir ja vorhin schon, Lucky war damals bei Charger. Das war ja eher so, was war das? Deutschrock? Hätte ich gesagt, oder?
Ja.
Von daher hat mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass es diese Band noch gibt. Und die haben jetzt auch irgendwann ein Jubiläum. Ne? Die feiern, glaube ich, 40 Jahre im Kulttempel.
Mhm. Ja, das ist auch krass. Das ist krass. Also das sind ja, das finde ich halt irre, dass Leute, die jetzt auch in dem Speed da an den Start gehen, das 40 Jahre durchziehen. So, ne? Das ist schon sehr beeindruckend, weil ich, also auf der anderen Seite merke ich jetzt bei uns, als natürlich eher jetzt Gelegenheitstäter, sage ich jetzt mal. Also wir sind natürlich kontinuierlich als Band zusammen und wollen ja jetzt auch wir machen die Platte, weil wir gerne wieder viel spielen möchten. Und nichtsdestotrotz gibt es halt Songs, da musst du dich halt wirklich rantrainieren. Gerade Basti eben so am Schlagzeug, dass das vernünftig funktioniert. Und wenn ich das jetzt gegenüberstelle zu dem, was da bei denen an Speed die ganze Zeit gefahren wird, dann kann man sich warm anziehen.
Ja, vor allem, wenn man das 40 Jahre macht,
eben,
muss man ja auch so Mitte 50 sein, ne? So um den Dreh, würde ich mal behaupten. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt Lucky ist, aber keine Ahnung.
Nee, ich auch
nicht. Er ist ja auch so der Einzige, ne? Von ganz früher.
Ja. Ja.
Glaube ich, der noch als einziges Gründungsmitglied dabei ist, weil ich glaube, Gitarrist Arndt ist ein bisschen später erst dabei gewesen.
Ich meine auch, aber da bin ich jetzt mit meinem fachmännischen zu Ende.
Also Lucky, wenn du das hörst und wir Unsinn reden, schreib's in die Kommentare.
Genau, und entschuldige.
Genau, wir entschuldigen uns in aller Form der Höflichkeit. Ja, gibt's noch etwas, was du vor unserem Abschluss jetzt erzählen möchtest? Abgesehen davon, dass die Leute unbedingt zu eurer Release-Show kommen sollen und das Album kaufen sollen. Genau, Stichwort Album. In welchen Formen gibt es das denn?
Genau, also wir haben es parat als CD und in zwei Vinyl-Versionen. Einmal als schwarze und einmal als grüne Vinyl.
Oh, cool.
Genau, genau. dann haben wir natürlich auch Shirts am Start. Das gehört irgendwie auch dazu. Wir haben auch noch Sachen von der Dressed in Blood eben. Also da kann man auch sich gerne dran bedienen, wenn man das nicht getan hat. Ansonsten bei uns immer gerne auf der Facebook-Seite Ausschau halten nach eben so den anstehenden Terminen. Wir haben fürs nächste Jahr auch schon ein paar Sachen geplant. Genau. Da sind wir immer up to date und ja, halten das alles auf dem Laufenden. Und ansonsten einfach, also ich sag mal, wer am Samstag nicht vorbeikommen kann und trotzdem Interesse hat, einfach mal eine Nachricht eben über Facebook ablassen. Wir schicken Sachen auch einfach gerne nach Hause und wickeln das so direkt ab, auch wenn es jetzt hier natürlich keinen pompösen Online-Shop gibt und keinen Händler, der da irgendwie mit in den Ring steigt, sind wir da happy bei jedem, dem wir irgendwie damit eine Freude machen können und natürlich auch vielleicht ein, zwei Euro mitnehmen. Und ansonsten freue ich mich tierisch auf Samstag. Das ist halt auch eine lange Strecke, die wir jetzt hier gegangen sind, um das Ding in Händen zu halten und jemandem jetzt dann auch weiter in die Hand geben zu dürfen. Ich bin da echt froh, dass wir das nochmal machen. Und ja, freue mich und bin dankbar, dass ich auch hier sein durfte und ein bisschen über uns quatschen durfte und was ja, wir so tun.
Gibt es die Platte denn auch online dann, also auf Spotify und Co. oder dauert das einen Moment? Weil ich glaube, Dressed in Blood habt ihr erst 2-3 Jahre später auf Streaming-Plattformen.
Genau, ja, da sind wir irgendwie erst später drauf gekommen, das zu tun. Das passiert jetzt hier aber direkt. Genau.
Gab es da damals einen Grund für oder war es einfach so nach dem Motto, Streaming ist böse?
Nee, eigentlich waren wir da noch eher aus dem Sektor heraus. Wir haben diese CD gemacht und wir spielen jetzt Konzerte und verkaufen unsere Sachen da und sind irgendwie gar nicht auf den Trichter gekommen, selber zu sagen, auch wenn wir jetzt kein Label dahinter haben, wir machen uns einfach einen Account und stellen das da online. Das ist ja nicht kostenfrei für einen selber. Es ist jetzt aber auch nicht die Welt, was man dafür bezahlt. Und wenn man halt Spaß an der Freude hat und sowas gerne mit anderen Leuten teilen möchte, dann machen wir das halt gerne. Deswegen, also es ist auf allen möglichen Streaming-Plattformen auch ab Samstag verfügbar. Und wer jetzt nochmal reinhören möchte, kann halt Threshtosterone da auch einmal komplett checken.
Als Video, haben wir ja gehört, genau. Das und für dich so CD, Vinyl oder Streaming? Was ist deine bevorzugte Konsumentenform für Musik in der heutigen Zeit?
Ja, also ich kaufe mir gerne Vinyl. Ich habe aber tatsächlich, also ich habe das häufig aus Respekt, sage ich mal, vor dem, was ich dann bekomme, gemacht, weil ich das sehr mag, das Artwork dann nochmal wirklich genauer angucken zu können. Ich bin aber in meinem ganzen Equipment-Wahn, den ich mit Gitarren und so mache, habe ich irgendwie die Hürde noch nicht gepackt, mir auch einen Plattenspieler zu Hause hinzustellen. Also ich bin der sich jetzt in den Schrank stellt und geil findet, dass er die da hat und gerne mal rausholt, wenn er die CD reinmacht. Das ist dann eher das, was für mich so das gängige Medium ist. Und ansonsten gehöre ich aber auch zu denen, die im Auto streamen. Ich komme da aber nicht komplett mit durch, weil ich tatsächlich auch CDs bei mir im Regal stehen habe, die ich auf einer Streaming-Plattform wie jetzt Spotify, um eine nur zu nennen, nicht finde. Deswegen komme ich da nicht komplett selber mit durch.
Ja, ja, kenne ich das Problem. Ja. Gerade wenn man so, weiß ich nicht, in den 90ern oder den frühen Nullerjahren des Jahrtausends irgendwelche CDs hatte. Ja. Wahrscheinlich weiß man nicht, wer hat die Rechte da dran oder keiner hat Interesse, sie irgendwie zu veröffentlichen, weil da musst du ja auch doch nochmal ein paar Euro in die Hand nehmen. Ja. Aber zumindest der Vinylsektor scheint ja im Metal-Bereich zu boomen. Also wenn ich mir angucke, wie viel im Moment auch alte Sachen wirklich auf Vinyl wieder aufgelegt werden, die es dann aber auch wirklich im Ausgleich nicht online gibt. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das pauschal so ist, aber ich meine hier High Roller Records oder so machen, glaube ich, viel Vinyl, ja, aber dann nicht unbedingt Streaming. Hm.
Ja. Und naja. Also es ist was für die Sammler, ne?
Halt, auf jeden Fall.
Das ist schon so. Und jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, der hat mich aber wieder verlassen.
Macht ja nichts. Vielleicht kommt der wieder. Ja. Aber ich verstehe, was du mit dem Plattenspieler meinst.
Ach nee, genau. Also, weil du sagtest, Vinyl ist das, was groß wieder kommt. Wir haben es jetzt, ich sag mal, in der Phase, wo wir eigentlich mit Dressed in Blood rauskommen wollten und loslegen wollten und dann der ganze Corona-Mist kam irgendwie, hatten wir viele Leute, die zu uns gesagt haben, es ist echt schade, weil ich würde unbedingt was kaufen, aber ich kann mit der CD nichts anfangen. Ich habe halt nur Vinyl. So. Und dann hast du da gestanden, hast du gedacht, ja, kacke. Das ist ja, also das willst du ja genau nicht haben, dass du jemanden hast, der sich für die Musik interessiert und das nicht mitnehmen kann, jetzt so wie er es möchte. Deswegen halt eben auch das, im Prinzip die gesamte Palette von Vinyl bis Streaming ist alles dabei.
Aber keine Kassette, gibt es ja auch aktuell wieder.
Ja, das stimmt tatsächlich, das ist richtig, da haben wir selber aber am wenigsten den Faible für. Also ich würde sagen, bei uns durch die Vierer-Konstellation durch ist von jedem was dabei irgendwie, Kassette hat irgendwie keiner.
Da muss aber so ein Altersding sein, weil, also Kassette ist für mich immer das Medium, aber eher für Hörspiele gewesen.
Ja, genau, also das war es für mich auch eher. Also Musik jetzt dann vielleicht so die ersten CDs, die ich cool fand, die ich dann mir auf eine Kassette gezogen habe, damit ich selber hatte, weil man das mit dem Brennen irgendwie noch nicht, das war noch nicht so.
Das gab es noch gar nicht, das genau, war nicht erfunden. So lange ist das her.
Und jetzt, manche Leute wissen gar nicht, was mit Gebrennen gemeint ist. Ne?
Der hat CD gebrannt. Feuerzeug dran, ne? Schön.
Ja,
genau. Ja. Ja, brennen, genau.
Genau, nee, aber so sind die Tapes an uns vorbeigegangen, ja.
Oh, schade, ich fand Tapes immer lustig. So, wir nähern uns wirklich dem Ende.
Ja.
Da euer Album ja leider noch nicht erschienen ist, können wir keine Songs von euch in die Playlist packen. Macht aber ja auch nichts, weil wir haben jetzt ja schon in zwei Songs reingehört. Und ich würde mal behaupten, einen hören wir uns gleich noch komplett an.
Gerne.
Aber vorher, fütter du doch mal die Podcast-Playlist mit drei Songs. Gerne irgendwas, was dich zum Metal gebracht hat oder was du aktuell super findest oder irgendwas, was du, keine Ahnung, immer hören kannst, ohne dass es langweilig wird.
Jup, genau. Also als ersten würde ich einen Death Angel Song nehmen aus der neueren Zeit tatsächlich, weil das eines der Konzerterlebnisse für mich als Künstler, als Musiker war. Wir durften Death Angel im Turok eröffnen. Und das war ein mega Erlebnis, hat super viel Spaß gemacht, auch echt super, super coole Typen. Und weil es auch zu dem passt, jetzt hier mit einem Album wieder am Start zu sein und danach zu spielen, würde ich von denen I Choose the Sky mal reinhauen. Dann vielleicht noch zwei Sachen, die mich im Album soundtechnisch eher beeinflusst haben. Und zwar einmal von Havoc, Prepare for Attack, von der Time is Up, weil das einfach für mich, also es ist der Opener schlechthin für ein Album, finde ich. Und auch brachial guter Sound bei nicht runtergestimmten Gitarren finde ich mega hörenswert. Und wer Havoc nicht kennt, einfach mal checken. Und dann auch noch von einer neueren Power-Thrash-Band, Savage Messiah. Die sind, glaube ich, so ein bisschen versackt in der ganzen Corona-Geschichte auch. Würde ich mich freuen, wieder was hören zu können. Die sind aus UK und da gibt es einen Song, der heißt In Absence of Liberty. Ist eher ein langsameres Ding, also eher so ein Stampfer, sag ich mal. Aber das ist für mich auch das Innenbild eines fetten, geilen Gitarrensounds. Da gibt es ein ganz prägnantes Riff, was vorgespielt wird. Und da denke ich, also jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, genau diesen Sound möchte ich haben. Ich habe es nicht ganz, ganz genau hingebracht, aber es ist ja wichtig, dass man da ein Ziel hat.
Man braucht auch immer noch Luft nach oben.
Exakt. Ne?
Genau. Wenn man ne, schon perfekt ist, dann wird es ja langweilig.
Aber wir wollen auch hier noch nicht am Ende sein.
Gehe ich ja stark von aus. Wie viele Alben wollt ihr noch machen?
Tatsächlich muss ich mal gucken, ob es ein Album nochmal wird. Ich würde das nicht verneinen, kategorisch, aber es war einfach wahnsinnig viel Arbeit über einen langen Zeitraum jetzt. Und ich weiß nicht, ob das in Zukunft nicht vielleicht doch auch mit dem Privatleben dann zu intensiv kollidiert. Das wird sich zeigen auf dem Weg.
Aber ich entnehme deinen Worten schon, dass du vom Grundsatz der Idee eines Albums nicht abgeneigt bist, weil Axel Ritt zum Beispiel vertritt ja den Standpunkt, dass Alben heutzutage eigentlich gar nichts mehr bringen, weil die Leute hören sich Alben ja A, sowieso überhaupt nicht an. Und B, hören sie ja, wenn überhaupt, nur die Sachen, die es eh schon vorab als Single gab. Weil die landen ja in irgendwelchen Playlisten und bekommen dann irgendwie Heavy Rotation und keine Ahnung. Also, ich meine, das sieht man ja, ne? Wenn man auf Spotify sich mal Alben anguckt. Die vorab veröffentlichten Singles haben dann vielleicht 100.000 Wiedergaben und die hinteren Songs, wenn du Glück hast, so 5.000.
Ja, ja. Also, ich finde das kurios, dass Musiker so, also so eine tatsächlich eigene Meinung haben. Ich verstehe das aus der Konsumentensicht schon sehr und auch aus der medialen Sicht ist das natürlich so, dass dir irgendwie ein Delta verloren geht. Aber ich finde als Künstler, wenn du dich also auch so ein Stück weit zeigen willst, finde ich das fast unumgänglich, mehr als nur ein Lied zu machen, weil ich will da jetzt nicht abgehoben sein und ich will auch keinem zu nahe treten, dass er nichts anderes könnte, als nur einen Hit zu schreiben. Aber es gibt ja einfach in der Musikergeschichte viele, die es zu einem One-Hit-Wonder geschafft haben, obwohl die ein ganzes Album gemacht haben.
Ja.
Und der ganze Rest ist unter den Teppich gekehrt worden. Das, was so ein One-Hit-Wonder aber eigentlich vielleicht drauf hatte, war ja trotzdem ein komplettes Album und eine komplette Karriere vielleicht von x Jahren und x Alben zustande zu bringen, wo ja ganz, ganz viel mehr drin steckt, als jetzt nur dieses eine Ding. Deswegen bin ich da etwas eher in der Position, dass ich Alben durchaus überlebenswert finde.
Da sind wir einer Meinung. Also ich verstehe, was Axel Ritt damit meint.
Ja,
er meint, es ist das Konsumentenverhalten.
Ja,
und du musst dich irgendwie anpassen. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass sie kein Album rausbringen würden. Aber er hat halt gesagt, sie machen 10 Singles über, ich glaube, er hat gesagt, alle 6 Wochen oder so. Mhm. Und dann am Ende halt gibt es noch ein Album für die Leute, die es halt haben wollen, mit irgendwelchem Bonusmaterial. Aber ich finde die Vorstellung auch furchtbar, weil Musik ist für mich mehr als Einsen und Nullen, die du im Internet dir anhören kannst. Weil ich gehe davon aus, wir sind jetzt ja nicht so ganz weit altersmäßig auseinander, dass du dich früher auch bestimmt vor die Stereoanlage gesetzt hast, CD-Booklet in die Hand genommen hast und Texte mitgelesen hast oder dir sei es nur das Cover angeguckt hast und gedacht hast, ach guck mal, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, da unten in der Ecke.
Ja, also ich mache es auch heute noch. Also selbst wenn ich Streaming mir einfach nur Songs so anhöre bei Spotify, dann lese ich gerne die Texte mit, wenn die so direkt animiert mitlaufen, ne? Weil ich einfach wissen will, was dahinter steht. Und deswegen finde ich persönlich, also ich verstehe auch diese Konsumentensicht und ich verstehe auch, dass Musiker so denken und das auch so durchziehen. Ich frage mich nur immer, ob das wirklich so der eigene echte Wille ist, weil eigentlich willst du dich ja schon zeigen mit mehr als nur dem einen Hit, den du spielen kannst.
Ja, also ich, schwierig. Ich möchte in der Situation nicht sein. Ja. Kann ich nur sagen, aber wir beide mussten ja auch nie Geld damit verdienen. Und
genau, da sind wir gesegnet.
Halt, wenn man halt als Musiker sein tägliches Brot verdienen muss, muss man sich, glaube ich, Hörgewohnheiten anpassen.
Ja, das ist so.
So, auch hier hatte ich dich nicht darauf vorbereitet. Der Gast darf den Podcast gerne beenden mit einem Zitat. Es gibt nur eine goldene Regel, aber ich weiß, auch hier sind wir uns wieder einig, keine Nazi-Scheiße.
Na, das ist okay.
Oh, verdammt. Und danach hören wir dann den kompletten Titeltrack Thrash Tosterone an dieser Stelle. Aber jetzt gehört die Bühne dir. Was gibst du den Hörern noch mit auf den Weg?
Ich würde ein Zitat nehmen, was ich tatsächlich eine Zeit lang selber verwendet habe, als in meiner Familie so diese Kuriosität entstand. Mensch, der macht Musik und der macht das lange. Und irgendwie, also da kommt auch was bei rum, was also nicht nur neben dem, was Thrash Metal ist.
Ist keine Gehirnblähung, ist was, nee, mit genau. Hand und Fuß.
Ja, was halt auch irgendwie die Eltern gut fanden und wo die auch gerne zu einem Konzert gegangen sind. Und Mike Tirana hat in der Zeit, als er bei Rage Schlagzeug gespielt hat, mal gesagt, in the beginning I made noise, but now there's some music around.
Das ist perfekt. Dann hören wir mal, ob das nur Noise ist oder ob bei Thrash Tosterone some music around ist. Leute, viel Spaß damit. Vielen Dank, Martin, dass du hier warst.
Danke dir, Markus.